Hinführend zur Predigt hören wir auf Gottes Wort aus dem Gebet Jesu, Johannes Kapitel 17, die Verse 13 bis 19. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit.
Wir haben in dem Refrain eines Liedes heute Morgen schon gesungen: Weil du, Herr, auf uns zukommst, hat unser Leben Sinn. Weil du, Herr, auf uns zukommst, hat dein Leben, unser Leben Sinn. Immanuel, was heißt das? Gott mit uns. Ja, Advent heißt, wir warten auf ihn. Und wir lesen, als er kam, da waren Menschen, die Hanna, der Simeon, die haben gewartet. Wurden sie enttäuscht? Er ist gekommen, als die Zeit erfüllt war. Immanuel, Gott mit uns. Von der Ewigkeit kommt Gott, wie wir es gesungen haben oder bekannt haben, durch eine Jungfrau Maria, geboren als Mensch in Fleisch und Blut, kommt der Allmächtige in die Zeit und Welt. Und in dieser Zeit und Welt betet er zum Vater: Ich heilige mich für sie, auf dass sie in Wahrheit geheiligt werden. Er verlässt das Haus der Ewigkeit und kommt in diese vergängliche Welt, dessen Schöpfer er auch ist. Aber diese Welt hat sich von ihm abgewandt, und doch liebt er sie noch. Von Ewigkeit her liebt er sie, und seine Liebe triumphiert über alle Macht des Bösen. Und so kommt er in diese Zeit und Welt, und die Tür ist offen, und er sagt: Kommt zurück in mein Haus. Werdet wieder meine Hausgenossen. Ich habe euch nicht erschaffen für die Fremde. Ich habe euch erschaffen, dass ihr meine Hausgenossen seid, ewig bei mir. Und so lesen wir jetzt heute Morgen einen Text aus 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis 12, wo wir sehen ein wenig hinein. Es gibt so viele andere Stellen in der Bibel, wo wir sehen, wie war es eigentlich damals schon, als Jesus kam in diese Welt. Gott kam in diese Welt. Wie war sie denn, diese Welt? Und sie war nicht anders als die Welt heute. Wir lesen hier 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie wir wandeln und Gott gefallen, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß oder seinen Leib in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Thessalonich damals. Eine andere Welt? Fragezeichen. Im Jahr 2016 war es damals, ich war nie in Afrika, landeten Marguerite, meine Frau und ich am Flughafen von Dakar in Senegal. Schon dort im Flughafen und besonders danach, in den Dörfern, als wir da mit den Einheimischen am Boden saßen, im Sand, ja, da haben wir uns angeschaut, meine Frau und ich, und öfters haben wir gesagt, eine andere Welt. Eine andere Welt? Vieles war so anders. Ja, ganz plötzlich. Vom Flugzeug ausgestiegen, hier von Frankreich weg, Dakar. Und dann im Dorf. Plötzlich alles anders. Aber im Kontakt mit den Menschen dort. Als wir zusammensaßen mit ihnen, da konnten wir uns in französischer Sprache mit ihnen unterhalten. Und da haben wir gemerkt, es ist nicht so viel anders mit den Menschen. Menschen sind Menschen in dieser Welt. Und es ist gar nicht so ganz anders. Ja, auch Marguerite hat sich plötzlich ganz afrikanisch angezogen. Und das war so schön, wir haben sie fotografiert, nicht wahr? Ja, schon, das Äußere kann anders sein, aber der Mensch bleibt derselbe. In dieser Welt, von Gott, dem Schöpfer, erschaffen, geliebt von Gott, dem Schöpfer. Ja, auch unter diesen Menschen dort, damals in diesen Dörfern, da haben wir gemerkt, Güte und Bosheit prägt ihr Leben. Suche nach besseren Umständen, Hilfe für das Leben. Ja, der Mensch sucht, er will Hilfe finden. Im Brief an die Thessalonicher sind wir auch so in einer anderen Welt und Zeit? Ja, schon. Das war in der Antike Thessalonich, ja. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt zum Flugzeug aussteigen könnte und ich wäre jetzt plötzlich in Thessalonich, damals, zurück in die Zeit, wie würde ich reagieren? Das ist, kann nicht sein, aber es ist ja auf der einen Seite eine andere Welt, diese, die wir da feststellen in der Bibel, wo wir lesen davon. Und doch ist sie gar nicht so anders. Die geistigen und moralischen Werte der Menschen in der heutigen Welt sind nicht anders geworden. Wir kommen ein wenig in diese Welt von Thessalonich, etwa 50 nach Christus hier. Die Stadt wurde gegründet, Thessalonich 315 vor Christus. Der damalige makedonische Regent nannte die Stadt ursprünglich nach dem Namen seiner Frau, Thessalonich. Sie wird, diese Stadt, sehr schnell bekannt. Sie wird bekannt als eine gut gelegene Handelsstadt. Sie liegt ganz am Ende des Thermaischen Golfes, so genannt, auch makedonischer Golf genannt, am Nordwestteil des Ägäischen Meeres. Also ein ganz strategischer Ort für die Wirtschaft. Titus Livius, ein römischer Geschichtsschreiber, habe ich aufgeschrieben, gestorben 17 nach Christus, zitiert Thessalonich als Urbs Celeberrima, bevölkerungsreiche Stadt. Und ein griechischer Dichter, habe ich auch aufgeschrieben, Antipatros, nannte sie, die Stadt Thessalonich, die Mutter Makedoniens. Will schon was heißen. Die Geschichtsschreiber oder Geschichtsforscher sowie die Archäologen, die stellen fest, wie sehr diese damalige Zeit durchsetzt war mit griechischer und römischer Ideologie. Götterkult prägte die Kultur damals. Aus der vorhergehenden hellenistischen Zeit bleiben anscheinend immer noch starke Verbindungen zu ägyptischen Gottheiten vorhanden in dieser Stadt. Im religiösen, kulturellen Synkretismus der Gesellschaft sind sie einfach präsent. Man liest von sehr ausgelassenen Festen und mit Ekstase, besonders mit dem Dionysus-Kult verbunden. Und die Mythologie, so wird das genannt, ist sehr erfinderisch. Diese Mythologie ist auch sehr trivial, auf Sinneslust ausgerichtet. Sie artet sogar manchmal aus in Grausamkeiten. Und diese Grausamkeiten werden gar nicht als Grausamkeiten verstanden. Das gehörte einfach so dazu. Und trotz unserer heutigen liberalen Einstellung würde die damalige gewöhnliche Aufmachung, zum Beispiel auch Nacktheit in Sportbetätigungen, das würde heute nicht ankommen. Trotz der liberalen eingestellten Gesellschaft. Besonders mit der Übertragung über die heutigen Medien würde das nicht ankommen. Aber das war so damals. Etwa 50 nach Christus war Thessalonich eine bekannte mazedonische Handels- und Provinzhauptstadt. Die transbalkanische Route, Via Ignatia genannt, wurde schon 120 vor Christus eingerichtet. Und die römischen Kaiser, die jetzt aufkamen, diese römischen Kaiser und Fürsten, die machten sich zu Wohltätern, wird uns berichtet von den Geschichtsforschern. Sie machten sich zu Wohltätern, zu Retter für die Menschen ihrer Gesellschaft, für das Volk. Und sie ließen sich sogar als Gottheit verehren, die Kaiser. So suchten sie mit ihrer finanziellen Macht, die hatten ja da finanzielle Macht zur Verfügung, sie suchten mit dieser Macht finanziell die Gunst des Volkes, indem sie enorme Bauten für allerlei Spiele, Sport, Gymnasien genannt und Bäder errichten ließen. Sie suchten die Gunst des Volkes. Nicht ohne eine Inschrift. Die Archäologen haben das festgestellt, eine Inschrift D.S.P. F. Was heißt das? Eine Inschrift auf diesen Bauten De sua pecunia fecit. De sua es pecunia pe fecit. F. Mit seinem Geld errichtet. Finanziert von, dass das Volk, das war es, nicht wahr? Es wird berichtet, wie die großen Steuereinnahmen damals schon mit viel Übervorteilungen, Korruption in der Verwaltung und im Handel bis zum Sklavenhandel verbunden waren. Und während seiner zweiten Missionsreise erreicht Paulus diesen Ort, diese Gegend. Da hat es mehrere Städte auch, ganz ähnlich war das Leben dort. Erreicht diese Stadt Thessalonich mit Silas, wo eine Synagoge der Juden war, heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 2. Er erreicht diesen Ort und er geht in die Synagoge. Wir lesen dort in Apostelgeschichte 17, Vers 2, ich zitiere das. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Messias, der Christus. Und etliche unter ihnen, heißt es, wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßengepöbel. Pöbel heißt, kommt von Plebs, Plebis, Populus, das Volk. Sie gewannen etliche boshafte Leute vom Straßengepöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, weil sie dort gewohnt hatten, um sie vor die Volksmenge zu führen. Schließlich schleppten sie Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt mit der Anklage, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen. Sie sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So. Man vermutet, dass Paulus in Korinth war, als er diesen Brief an die Thessalonicher schrieb. Das war später dann. In dieser Stadt Thessalonich haben einige geglaubt. Sie waren in ihrer Welt. Aber sie waren, wir haben es gemerkt, Fremdkörper geworden. Paulus schreibt ihnen von Korinth aus, denkt man, und in Korinth sah die Gesellschaft ganz ähnlich aus. In Thessalonich wendet sich damals schon Gottes Wort an die Menschen. Die Menschen, die Gott herausgerissen hat aus dieser Welt dort in Thessalonich, herausgerufen hat. Das heißt, er hat sie geheiligt. Er hat sie herausgerufen in ihrem Kontext, wo sie lebten. Er hat sie herausgeholt aus Gottes Ferne in ein Leben, nicht irgendein Leben. Dieser Jesus Christus, der Herr ist und König und Retter, ja, der schenkt ihnen Leben im Überfluss, hat er gesagt. Nicht nur ein wenig. In Johannes 10, er gibt Leben im Überfluss. Und diese Menschen dort, die glaubten, die standen unter seiner Leitung. Ja, Sie waren Gottes Kinder. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis heraus und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, Vers 13, 14. Auch ein Brief, der heute noch aktuell ist für uns, an die Kolosser damals. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, schau mal, was macht heute Schlagzeilen in unserer Welt, in unserer Zeit? Was macht heute Schlagzeilen? Was ist immer wieder der dicke Brocken in allen Bereichen heute? Wir waren jetzt da in Thessalonik. Sind es nicht auch heute Finanzierungen? Finanzierungen. Es braucht sie überall. Wirtschaftsmacht, Kaufkraft, politische und soziale Herrschaft, Ehrsucht und Befriedigung um jeden Preis. Ein Beispiel, ich hatte kürzlich ein E-Mail mit einem Bruder aus Afrika, aus Gabon, und sein Sohn studiert inzwischen, er ist 14 Jahre alt, ist da vom Internat in der Nähe von Thonon-les-Bains. Und der Vater hat studiert und er studiert weiter, der Bruder. Und er macht Fernstudium auf einer Hochschule in Frankreich. Fernstudium. Vor 25 Jahren, ich präsentiere diese Schule, Hochschule, vor 25 Jahren wurde in Paris, im 7. Arrondissement, Rue de Grenelle, eine Hochschule eröffnet für wirtschaftliche, hört gut zu, für wirtschaftliche Kriegsführung, so heißt die Schule. Eine Hochschule für wirtschaftliche Kriegsführung. Offiziell auf Internet könnt ihr reinschauen. EGE genannt, École de Guerre Économique, so heißt die Schule. Hochschule, Universitätsniveau, BAC und 4 Jahre noch dazu. Verantwortliche dieser Schule sind ausgebildete Armeestrategen. Sogar von Afrika, wie schon gesagt, aus machen Studenten Fernkurse mit dieser Hochschule. Es wird uns gesagt, die Zahl der Studenten hat sich verdreifacht inzwischen. Der Rektor dieser Schule, er präsentiert sich auf Internet in einem YouTube, er sagt, ich zitiere ihn, ich habe es übersetzt, man kann sich nicht mehr erlauben, nur im Sektor der Innovation die Wirtschaftsentwicklung zu suchen. Also nicht nur im Sektor der Innovation kann man Wirtschaftsentwicklung suchen. Und dann, wenn man die Innovation sieht und man will sie entwickeln, dann kann man nicht die Konfrontation vergessen. Es braucht eine Konfrontation. Er sagt, ich zitiere ihn weiter, wir leben nicht mehr in einer politisch korrekten Gesellschaft, wo eine glückliche Globalisierung stattfindet. Nein, hier begegnet uns anderes. Hier erleben wir eine gerade chaotische wirtschaftliche Entwicklung. Es braucht die angepasste Cyberwissenschaft in den verschiedenen Kulturen. In den verschiedenen Kulturen. Und Cyber, dass wir es ein wenig verstehen, heißt Überherstellung von digitalen Komponenten für Informatik und Robotik gezielt zu steuern. Und gerade hier wollen wir uns einsetzen, sagt er, dieser Rektor, gerade hier wollen wir uns einsetzen mit unseren Schulungen. Er sagt, unsere Studienprogramme haben keine klassischen Universitätsrahmen. Wir sind herausgefordert durch die strategischen Machtverhältnisse in Politik und Wirtschaft. Ende Zitat. Die Globalisierung, das heißt Weltwirtschaft, Weltmeisterschaften, internationale Gemeinschaft, Völkergemeinschaft, Bewusstseinsschulung, Global Think Tank, und so weiter. Das ist alles dran heute. Das bestimmt die Welt heute. Viele Bereiche werden zum Kampffeld. Sport, Wirtschaftswachstum, Weltbank, Klima, Gesundheit, Wohlstand und Begierden, Menschenrechte, das Verlangen nach Gerechtigkeit und Frieden, Kampffeld, wird zum Kampffeld. Dazu braucht es, wie in alten Zeiten, wie in der Antike, dazu braucht es weltliche Gesetzgebungen. Gesetzgebungen braucht es. Anpassung der Regeln an die ethische, moralische, kulturelle und zivile Entwicklung der Gesellschaft. Und die Gesetzentwürfe, wenn man hineinschaut heute, die Gesetzentwürfe und dementsprechende Abstimmungen, die wechseln sich ständig ab. Dies ist Auftrag, hör gut zu, dies ist auch in der Bibel Auftrag der Obrigkeit. Zu versuchen, Ordnung im Zusammenleben einer weltlichen Gesellschaft zu bewahren. Im Brief an die Römer, das war nicht irgendeine Zeit, im Brief an die Römer, damals schon, wird von Gott ganz deutlich erklärt, dass die weltliche, sogar gottesferne Obrigkeit durch ihn eingesetzt ist. Ja, denn es gibt keine Obrigkeit, ich zitiere Römer 13, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt, das war zu Römers Zeit. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, die ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Römer 13, 1 und 2. In der Legislaturperiode, ich habe nachgeschaut, in Frankreich 2020-21 wurden allein in dieser Zeit schon 185 neue Gesetzesvorlagen behandelt. 185 neue Gesetzesvorlagen behandelt. Weltliche Legislatur, weltliche Ethik, weltliche Moral, Tradition, ja. Und da braucht es von Gott eingesetzte Obrigkeit. Und wir, Christen, sind berufen, sie zu respektieren. Aber jetzt, Gottes Gebote. Gottes Gebote. Wir haben nämlich gelesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 1, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Seht, hier werden jetzt Gebote gültig, die im Auftrag Gottes des Herrn gegeben werden, an solche, die Brüder, Schwestern genannt werden. Das heißt, was heißt das? Das heißt, hier stehen Menschen, die nicht nur genetisch in die Welt und Gesellschaft geboren wurden durch ihre Eltern, sondern die einen neuen Namen erhalten haben von Gott. Sie sind Gottes Kinder. Einen neuen Namen. Glaubensgeschwister sind sie geworden. Hier sind Menschen, die haben auch ein Gewissen. Und der Wille Gottes ist für sie bestimmend im Denken und im Wandeln. Sie stehen im Alltag des Lebens mit allen anderen Menschen. In der Gesellschaft sind sie, die sie umgibt. Mann und Frau, Junge und Mädchen, durch Vater und Mutter gezeugt in der Welt. Wir als Gottes Kinder haben Geschlechtlichkeit. Wir haben Kräfte, wir haben Wissen zur Arbeit. Wir sind unterschiedlich und ergänzend begabt. Begabt, um Aufträge zu erfüllen und Dienste zu leisten in unserem Alltag, in dieser Welt. Bis unsere Kräfte nachlassen. Aber dann ist es eben wichtig, wessen Kind wir sind. Wir erkennen, dass unser Körper, unser Leib mit allem, das Gefäß, nicht wahr? Wir erkennen, dass dieser Körper, unser Leib mit allem, was dies bedeutet, von Gott gegeben ist, für ein bestimmtes Ziel und für eine bestimmte Zeit auch. Wir ehren diese Gaben des Schöpfers. Wir ehren sie wie? Indem wir wissen, dieser Leib, den ich habe, er ist mir von Gott, dem Schöpfer, gegeben. Er nimmt ab an Kräften, weil ich älter werde. Er wird in den Staub zurückgehen. Er ist mir für eine Zeit als Besitz gegeben. Das steht hier auch geschrieben. Wir sollen ihn in Besitz nehmen. Er ist mir von Gott gegeben und ich habe jetzt Verantwortung, ihn, diesen Leib, so einzusetzen, wie er, Gott, es vorgesehen hat mit mir. Ich will nicht mehr mit der Gabe umgehen als Besitzer, der macht, was er selbst will und begehrt. Nein, ich stelle mich meinem Schöpfer zur Verfügung. Mit Geist, Seele und Leib. Ein kleines Beispiel, es hinkt wahrscheinlich. Auto und Führerschein. Wunderbar, nicht wahr? Auto und Führerschein. Jetzt kann ich Auto fahren. Ist Auto und Führerschein ein Freipass, zu fahren auf der Straße, wie es mir passt? Wenn ich die Verkehrsgebote, die Regeln achte, dann trage ich dazu bei, dass die Fahrt gut wird und ich darf, wenn nicht ein Unfall durch einen anderen organisiert wird, nicht wahr, dann darf ich das Ziel erreichen. So ist es im Verkehr. Wir können es nicht umgehen. Jeder Mensch hat sein Gewissen, aber auch seine Verantwortung vor Gott. Und seht, die Gewissensfreiheit, die sollte noch am Platz sein, heute noch. Die Gewissensfreiheit stellt dich und mich frei für unsere Verantwortung. Ich sage es noch einmal. Die Gewissensfreiheit stellt dich und mich frei für unsere Verantwortung in dieser Welt. Und es ist nicht der Wille Gottes, dass der Mensch, den er erschaffen hat und retten will, wie der verlorene Sohn. Da komme ich jetzt zum Evangelium. Lukas 15, der verlorene Sohn, er wollte leben in dieser Welt. Ja. Vater, gib mir. Ich will. Der verlorene Sohn dann an den Schweinetrögen. Nein, Gott will nicht, dass der Mensch, den er erschaffen hat, den er retten will, wie der verlorene Sohn an den Schweinetrögen verzweifeln muss. Der Mensch in der Verzweiflung, ja für ewig, weil alles, heißt es dort in Lukas 15, er hatte alles aufgebraucht. Das ist der Ausdruck. Aufgebraucht. Er hatte alles konsumiert. Und Konsum ist ja Gesellschaft, nicht wahr? Und so braucht die Welt alles auf und konsumiert ohne Grenzen. Sie schiebt Gottes Schöpfergebote beiseite und stellt sich selbst als Fürst Gott über alles auf. Und dieser Fürst dieser Welt reißt alle mit sich in ihrer Gesinnung, die ihr Leben selbst eigenmächtig verbrauchen wollen. Aber dies muss nicht sein. Dies muss nicht sein. Denn der Fürst dieser Welt hat Gott schon gerichtet und besiegt. Er ist gerichtet und besiegt, heißt es. Und das ist die Realität. Was, die Frage jetzt, was ist Liebe? Wir haben gelesen von der Liebe hier, Bruderliebe, 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Über die Bruderliebe aber auch braucht man euch nicht zu schreiben. Was meint Gott mit Liebe, Bruderliebe? Was ist Liebe von Gott? Bei Gott, dem Schöpfer, hat Liebe nichts gemeinsam mit Ausleben von leidenschaftlicher Begierde. Haben wir auch hier gesehen in unserem Text. Bei Gott sind Arbeit und Lohn für die Arbeit nicht Trachten nach Macht und Geldgier. Es heißt in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Vom verlorenen Sohn, interessant, ich komme zum verlorenen Sohn zurück, Lukas 15, vom verlorenen Sohn in seiner Welt mit seinen nagenden Hungergefühlen, nicht wahr, an den Schweinetrögen, da heißt es, er kam aber zu sich selbst. Lukas 15, 17. Es kam zu einem Erwachen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Lukas 15, 18, 19. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, heißt es, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sprach zu seinen Knechten, heißt es dann später, Lukas 15, 20. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. In der Welt von Thessalonich, damals schon, fanden Menschen in das Haus des Vaters. Und ich möchte damit noch betonen, wie kommt das? Was bedeutet das? Gottes Hausgenossen sein. Darum kam auch der ewige Gott, der himmlische Vater. Bei seinem ersten Kommen kam er in Jesus Christus, dem Sohn, in Zeit, in die Welt. Und er ruft Menschen in sein Haus. Sein Sohn kommt, Gottes allmächtiger Sohn kommt als Mensch, Fleisch und Blut in einem Leib in diese Zeit. Und er hat heiliges Erbarmen, das Erbarmen Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er kommt uns entgegen, haben wir gesungen auch im Refrain vom Lied. Er kommt uns entgegen. Das Warten, das erste Kommen, das Warten auf die Geburt des Herrn Jesus Christus, des Messias, es ist geschehen. Er ist uns entgegengeeilt und will uns umarmen. Und darum ist die Liebe Gottes so unendlich groß. Es ist seine Gnade zu uns Menschen. Die Welt kennt Liebe vor allem in egozentrisch ausgerichteten Gefühlen und Erfahrungen. Mit Liebe denkt man in der Welt an die eigene Sehnsucht nach Erfüllung, im Selbstfinden und Befriedigen, mit sich selbst zurechtkommen und wenn möglich den anderen noch dazu auszubeuten. Aber die Liebe Gottes, die erweist sich in der Hingabe des Sohnes Jesus Christus. Ohne diese göttliche Liebe, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, ohne diese göttliche Liebe können wir uns noch so anstrengen. Wir können uns berufen auf gute Taten, die wir gemacht haben. 1. Korinther 13 steht das. Und alles ist unnütz. Ohne diese Liebe Gottes, ausgegossen in unsere Herzen. Aber durch diese Liebe Gottes, der Vater eilt ihm entgegen und umarmt ihn und sagt, ja, du bist mein Kind. Er sagt, nein, ich will ein Tagelöhner sein. Nein, du bist mein Kind. Du bist mein Erbe. Er hat dich und mich zuerst geliebt. Er heiligte sich selbst für uns in seiner Menschwerdung, damit wir durch sein vollbrachtes Werk nun ihm gehören. Sein Eigentum sind Geist, Seele und Leib. Als Kind seines Vaterhauses gibt Gott, der Heilige Geist, Gott gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir sein Kind sind, sein Eigentum sind für ewig. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, ja, ich lebe in der Welt, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, 20. Und so dürfen wir abschließend, wie es heißt in 1. Thessalonicher 4, Vers 11 und 12, dürfen auch wir darauf eingehen, Ehre darin suchen, ein stilles Leben zu führen. Unsere eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit unseren eigenen Händen zu arbeiten, solange es geht und wir die Kraft dazu haben in unserem Leib. So ist es uns geboten, damit wir anständig wandeln gegenüber denen außerhalb. Wir sind in dem Haus des Vaters. Aufgenommene. Ja, andere sind noch außerhalb, aber wir haben ein Zeugnis in dieser Welt, das hinausleuchten darf. Und in vielen Angelegenheiten des Lebens dürfen wir solch ein Zeugnis sein in unserem Umfeld, indem wir auch unser Leben hingeben für den Nächsten. In diesen Angelegenheiten dieser Welt. In dieser Welt will keiner zu kurz kommen. In dieser Welt will keiner Verlierer sein. Und das Profitieren von anderen Schmarotzen ist sehr gang und gäbe. Aber Gottes Kinder, die sind von Gottes Geist erfüllt. Sie sind Gottes Hausgenossen. Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben nichts zu verlieren. Sie sind Erben des ewigen Lebens, Gottes Hausgenossen. Der heimkehrende verlorene Sohn, er war entschieden, nicht zu schmarotzen im Vaterhaus, sondern er sagt, ich bin bereit, ein Tagelöhner zu sein. Aber der Vater begegnet ihm und nimmt ihn als seinen Sohn auf. In den Verantwortungen seines Hauses nimmt er ihn auf. Und das sehen wir auch am anderen Sohn, am Älteren. Er kommt vom Feld zurück. Er war nicht untätig. Und so dürfen auch wir tätig sein, indem wir Gottes Hausgenossen sein dürfen. In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind von Gott gelehrt auch, einander in dieser Liebe des Herrn, ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, uns sind wir gelehrt, einander zu lieben. Wir beten. Danke, o Gott, dass du uns in dieser Welt siehst heute. Du bist der Allmächtige, gekommen in die Zeit aus der Ewigkeit. Und Herr Jesus Christus, du hast gesagt und sagst es weiter noch in dieser Gnadenzeit in diese Welt hinein, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, hat ewiges Leben. Herr, wir danken dir für das Zeugnis deines Heiligen Geistes in uns. Alle die, die dich aufgenommen haben, dürfen dieses Zeugnis in sich tragen, ich bin Gottes Kind. Mein Geist, meine Seele, mein Leib gehören dir. Und so setze uns ein, Herr Jesus, in den weiteren Tagen unseres Daseins hinein. Setze uns ein, bis ins hohe Alter, als solche, die leben, weil du lebst. Die leben in dieser Welt, weil du uns berufen hast zum ewigen Vaterhaus. Und dass wir diese Hoffnung, die du bist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir diese Hoffnung hinaustragen dürfen in diese Welt, damit noch viele auch dich finden dürfen. Ja, Herr Jesus, wir erwarten, bei dir zu sein für ewig. Und wir sind noch unterwegs und danken dir, dass deine Gnade genügt, denn deine Kraft ist in uns Schwachen mächtig. Amen.